Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Und wir haben auch heute jemanden ganz Besonderen mit in diesem Podcast, in dieser Folge. Und zwar hat die liebe Anja aus Lübeck mich gefragt, Mensch, ich erzähle immer so vielen Leuten, ich mache WTU Wing Chun. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, in einfachen, kurzen Sätzen irgendwie zu erklären, was ist das, was macht ihr da eigentlich? Da kommen immer so viele Fragen hoch. Und könnt ihr nicht mal dazu eine Folge machen? Und dann hat sie ja die Fragen sich ausgedacht und geschickt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, stell du uns doch einfach die Fragen. Also Anja ist jetzt mit dabei. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
Hallo Anja.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank immer für deine ganzen Fragen, deinen Input. Und deswegen habe ich gedacht, mach du doch heute einfach mal die Folge, dass du uns interviewst. Ja, ich würde sagen, wir schießen einfach los.
Dann schauen wir mal, was rauskommt, ja.
Genau, du hast es ja schon so schön eingeleitet. Also es geht ja immer ganz oft darum, wenn ich Leuten erzähle, oh, was machst du denn da? Oh, ist das eine Kampfsportart? Was machst du denn? Klar, ich selber weiß, was ich mache. Ich weiß, wie ich es tue, wie ich es fühle. Aber runtergebrochen für Außenstehende, die nicht in diesem Kontext, in dieser Welt drin sind, fällt es mir manchmal richtig schwer. Dann kommt dann so, ihr habt ja keine Gürtel, macht ihr denn Wettkämpfe? Nein. Das ist ja gar kein richtiger Kampfsport. Also es ist manchmal richtig schwierig, den Leuten das nahezubringen. Klar, über die Kinder geht das immer wunderbar. So Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Aber gerade bei Erwachsenen oder so ist es immer schwierig zu sagen, ach nee, das brauche ich nicht mehr. In euren Worten, wenn ihr jemand Außenstehendes kurz und knackig erklären müsstet, wie würdet ihr das erklären?
Was ist WTU Wing Chun? WTU Wing Chun ist für mich, natürlich ist Selbstverteidigung, aber es ist natürlich viel mehr. Es ist für mich die Beweglichkeit. Beweglichkeit ist für mich das Überwort. Weil Beweglichkeit ist für mich so ein Grundsatz für alles. Wenn wir in jeder Situation, in der wir stehen, wie wir damit umgehen, braucht man Beweglichkeit. Damit ist keine athletische Beweglichkeit natürlich gemeint, sondern es ist, dass wir uns im guten Sinne an Dinge anpassen können, dass wir, alles verändert sich permanent, dass wir mit diesen Veränderungen zurechtkommen, dass wir Lösungen finden. Dazu braucht man Beweglichkeit. Und für mich ist Wing Chun, WTU Wing Chun ist ein Werkzeug, damit ich mich beweglich halte in all meinen Bereichen, im körperlichen Bereich, im Denkbereich, im emotionalen Bereich. Und mit Beweglichkeit zusammenhängt natürlich sowas wie unsere Einstellung oder das moderne Wort mal Mindset. Unsere Einstellung, wie wir mit den Sachen umgehen, mit denen wir konfrontiert sind, der Hintergrund. Und das ist für mich WTU Wing Chun. Es ist für mich das Werkzeug, um was soll man sagen, es ist eine Persönlichkeitsschulung im guten Sinn.
Gut, ich frage mich denn, welche Bilder kommen dabei jemand hoch, wenn er diese Begriffe hört? Ja, also bei Beweglichkeit kann ich auch denken, man macht Dehnungsübungen. Also wenn ich jetzt ganz wenige Wörter zur Verfügung hätte oder einen ganz kurzen Satz im Vorbeigehen oder so, dann würde ich erstmal einem Laien sagen, Kampfkunst und Selbstverteidigung mit WTU Wing Chun. Ne? Weil Kampfkunst ist nochmal was anderes als Kampfsport. Das muss man nämlich unterscheiden. Und wenn man nämlich Kampfsport sagt oder in den Raum wirft, was wir ja nicht betrachten, dann kommen ganz viele Klischees und dann bauen sich Bilder auf, die wir überhaupt nicht bedienen. Also wichtig wäre mal zu unterscheiden, dass wir keinen Kampfsport machen, sondern eine Kampfkunst. Ja, was ist denn jetzt die Kunst daran? Es ist die Kunst, den Körper richtig zu bewegen, so wie er gebaut ist von der Anatomie her, wie er von der Natur her gedacht ist, der richtige Umgang mit Kräften. Es ist eine Bewegungsschulung. Ich sage immer ganz kurz und knapp Selbstverteidigung und Bewegungsschulung, jetzt für Laien. Da theoretisch, philosophisch noch richtig tief reingehen könnten, das ist klar. Aber immer die Frage, was kommt denn bei demjenigen im Hirn an? Also das kann ja ein absoluter Laie gar nicht aufgreifen. Deswegen einfach sagen, Zweck ist die Selbstverteidigung, ne? Kann man so sagen. Und die Selbstbehauptung, dass man selbstbewusster wird. Und wir haben strukturiertes Graduierungssystem, weil es wichtig ist, gewisse Lektionen aufeinander aufbauend unterrichtet zu bekommen. So kann auch gewährleistet werden, dass wirklich jeder Schüler wirklich auch jede Übung unterrichtet bekommt. Hätte man das nämlich nicht, dann hätte man Anfänger und fortgeschrittenen Klassen und dann hast du Leute dabei, die einen Monat das machen und jemand, der 5 Jahre das macht und der Anfänger ist unterfordert, der überfordert und der Fortgeschrittene ist unterfordert. Also dann hat man da ein totales Kuddelmuddel und deswegen das Wichtige ist, dass man die richtigen Übungen aufeinander aufbauend lernt, in der richtigen Struktur. Also deswegen ist das mehr ein Graduierungsqualifikations Struktur und nicht eine hierarchische Struktur oder Gürtelprüfung oder Prüfung nicht in dem Sinne, ich prüfe dich jetzt und du musst mal zeigen, wie du dich verteidigen kannst, sondern es geht immer um ja Entwicklung.
Es ist ein Qualifikationsnetzwerk.
Ja.
Und das gewährleistet ja auch, dass ein Lehrer, dass jeder Mensch, dass er alles unterrichtet bekommt und dass er nicht plötzlich nur noch die Vorlieben eines Lehrers unterrichtet bekommt. Weil jeder Mensch hat andere Voraussetzungen, jeder Mensch braucht andere Impulse, andere Anregungen und aus dem Grund da darf man nicht seine eigenen Vorlieben dann in den Vordergrund stellen.
Ja, sehr schön. Dann komme ich zu meiner zweiten Frage und zwar, was bedeutet für euch persönlich WTO Wing Chun? Wing Chun losgelöst von WTO, ich meine, ihr habt ja eine ganz eigene Art ausgemacht. Und also ihr habt es ja verändert, beeinflusst, weiterentwickelt, Strömungen von früher mitgenommen, heute. Und was macht euer WTO Wing Chun zu dem, was es heute ist? Weil wir haben ja jetzt gerade in unserer Zeit ja viele Menschen, die auch irgendwie nach Orientierung suchen, sei es körperlich, geistig oder ja. Und dann scheint es ja so, dass euer Ansatz da ja auch bei vielen greift.
Möchtest du beginnen?
Nee, mach du erstmal mal.
Ja, WTO Wing Chun, wie gesagt, es ist, Wing Chun ist ja ein Überbegriff wie Karate oder Yoga, wenn man es mal so nennen will. Da gibt es von A bis Z alles Mögliche. Einer unserer Mottos in Wing Chun Universe ist ja Back to the Roots. Und da ist eigentlich es schon drinnen. Und es ist damit nie gemeint gewesen, zurück in die Vergangenheit. Es ist immer ein Zurückgeworfen auf uns selbst. Was brauchen wir Menschen? Was brauchen wir Menschen, wenn wir den Körper betrachten, wenn wir uns betrachten? Was braucht man, wenn man ein Werkzeug haben, um an uns zu arbeiten, was braucht man dann alles? Und so auf die Art ist unser WTO Wing Chun ein bisschen gestaltet. Wir haben sehr viel mit Waffen, wir haben sehr viel waffenlos, wir haben etwas mit Gesundheit, wir haben etwas fürs Herz-Kreislauf-Training, wir nennen das die 4 Unterrichtsfelder, was man so grob aufgebaut ist. WTO Fight, das ist, man könnte sagen, das waffenlose Wing Chun, WTO Guild, das ist Hilfsmittel, also die Waffen, dann haben wir WTO Health, das ist der Gesundheitsbereich und WTO Drill, sagen wir mal so Belastungstraining, Herz-Kreislauf-Training, ganz grob gesagt. So ist mal der Aufbau. Auf der anderen Seite, Wing Chun ist natürlich ein chinesischer Begriff und auch wir haben natürlich viel aus dem chinesischen Bereich, wie es zu uns gekommen ist. Aber ursprünglich gibt es auch noch eine Art Überlieferungskette, wie es nach China gekommen ist und dort zum Wing Chun geworden ist. Und das ist unser zweiter Ansatz, was viel mit unseren Waffen zu tun hat und auch mit dem theoretischen Hintergrund, der damit zusammenhängt. Und aus all dem zusammen ist das Wing Chun Universe entstanden. Man könnte so sagen, ist bei uns so ein bisschen abgegriffener Ansatz, aber es ist ein sehr ganzheitliches Wing Chun. Es ist natürlich auf der einen Seite, man beginnt mit Selbstverteidigung. Selbstverteidigung ist ja wichtig, weil wir machen ja eine Selbstverteidigungskunst. Das ist die effektivste, wenn es in der richtigen Weise gemacht wird. Auf der anderen Seite ist eine persönliche Entwicklungskunst, wie ich vorher bei der letzten Frage schon gesagt habe. Auf der anderen Seite hat es mit Gesundheit zu tun, nämlich, dass wir uns wieder natürlich bewegen lernen, wie die Simo vorhin gesagt hat, dass wir mit Kräften in richtiger Weise umgehen, weil sich bewegen heißt ja mit Kräften umgehen, nämlich so, wie unser Körper gebaut ist. Und das ist mit drinnen. Und dieses Gesamtpaket, das macht für mich das WTO Wing Chun aus. Es ist kein Kampfsport, damit hat es eigentlich nichts zu tun, weil auch es überschneidet sich mit Kampfsport nur so ein bisschen, weil Selbstverteidigung hat wenig mit Kampfsport zu tun, der gesundheitliche Aspekt hat wenig mit zu tun und das Gesamtpaket hat auch damit wenig zu tun, weil Kampfsport geht ja immer sehr in eine Wettkampfsnische rein, sonst wäre es ja auch kein Kampfsport. Und damit haben wir eben gar nichts zu tun.
Was ich da auch noch ergänzen möchte, ist, was uns grundlegend unterscheidet, auch zum Beispiel zu anderen Wing Chun-Stilen. Es gibt zum Beispiel Wing Chun-Stile, die haben einmal also das arbeiten ohne Waffen. Also die haben normalerweise im traditionellen chinesischen Wing Chun ist es so, am Ende des Weges kommt der Langstock und die Doppelmesser. Und deren, ansonsten fehlen alle anderen Arten von Waffen. Die gibt's dort einfach quasi gar nicht. Und dann sagt man, okay, die Begründung ist von dem chinesischen Wing Chun, es gibt die kürzeste Waffe, das Doppelmesser, was ja gar nicht die kürzeste Waffe ist, aber ist egal. Und die längste Waffe, der 2,70 Meter Langstock. Und wenn man das eine und das andere kann, dann kann man auch alles dazwischen. Das ist natürlich ein absoluter Blödsinn, was du sicherlich auch schon nachvollziehen kannst, weil du ja auch schon viele Jahre mit allen möglichen Arten von Waffen und unterschiedlichsten Arten von Waffen arbeitest. Jede Waffe hat ihre eigene spezielle Möglichkeit, die gewisse Qualitäten schult. Auch das muss wieder aufeinander aufbauen und unterrichtet werden. Und so kam dann irgendwann irgendwelche Wing Chun Stile. Irgendjemand kam da mal darauf und hat gesagt, irgendwas fehlt ja dem traditionellen chinesischen Wing Chun. Irgendwie fehlen uns da die Waffen. Und dann kam der auf die Idee, wir brauchen da ein bisschen mehr Waffen. Und dann kam halt so ein philippinischer Stockkampf dazu. So, das heißt aber, das ist ein komplett anderer Stil gewesen. Der nennt sich dann Eskrima. Das heißt, du hast dann einmal auf der einen Seite chinesisches Wing Chun, wo du lernst nachzugeben und aus der Linie rauszugehen. Und dann hast du Eskrima, wo du Gegendruck aufbaust, wo du in den Angriff reingehst, wo du einfach komplett unterschiedliche Dinge tust. Und dann, ja, hat das dann auch irgendwann, hieß es dann entweder du machst das eine oder das andere, weil es ist nicht gut miteinander vereinbar. Ja, es sind komplett unterschiedliche Konzepte. Und dann haben sie auch gemerkt, ach Mensch, für Gesundheit können wir auch noch was tun. Und dann haben sie da am Qigong herumgebastelt und das noch reingenommen. Und das macht ja auch alles seinen Sinn, ist ja auch alles gut. Aber es sind woanders drei unterschiedliche Konzepte, die auch einzeln unterrichtet werden in unterschiedlichen Unterrichtseinheiten, auf unterschiedlichen Seminaren. Und es wurde im Nachhinein, die haben immer gemerkt, irgendwie fehlt was, ach, das flanschen wir noch ran, das flanschen wir noch ran, wie so ein Bauchladen, wie so ein Krämerladen sozusagen. Und dadurch ist das halt ein zusammengewürfeltes Ding von Konzepten, die sich untereinander widersprechen. Und das ist wirklich was absolut genial ist von Qigong. Im Podcast AJ Person. Also für Anja Qigong, für die Zuhörer im Podcast ist es der AJ, der neben mir sitzt. Das ist genial. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen und gehört und sonst irgendwie war es. Er hat wirklich das alles aufs WTU Wing Chun adaptiert, auf die Prinzipien des Wing Chun. Also egal, ob ich waffenlos mich bewege oder halt mit Waffe oder ohne Waffe oder die Gesundheitssachen, die wir machen. Es ist wie eine Rose, die sich von innen entfaltet und aufblüht. Also etwas, was sich von innen nach außen entfaltet, das WTU Wing Chun, und nicht etwas, was von außen rangeflanscht wird. Weil man merkt, oh, uns fehlt was, das ist fragmentiert, das brauchen wir noch und das brauchen wir auch noch. Ach, BJJ, Brasilien Jiu-Jitsu, brauchen wir auch noch, das flanschen wir auch noch mit ran. Und schon hast du da einen absoluten Krämerladen und überhaupt keine Einheit. Und bei uns ist ja auch toll, wenn man einfach mal sagt, so, wir legen jetzt mal alles auf den Tisch und jetzt machen wir es mal komplett neu und komplett anders. Und das war richtig, also das ist eine richtig großartige Einsicht, weil du hast es ja das eine bis zum Perfektionismus intensiv gemacht, das andere, also alle drei Bereiche, Wing Chun, Eskrima und Qigong, und hast dann daraus einen Guss gemacht, also alles auf die Prinzipien umgelegt. Und deswegen, wir machen WTU Wing Chun mit und ohne Waffen. Wir machen kein Eskrima, wir machen kein Qigong oder Qigong oder Yoga oder sonst was. Wir machen WTU Wing Chun und in jedem Unterricht findet das Training statt ohne Waffen, in jedem Unterricht. Das ist Bestandteil von jedem Unterricht, von jedem Seminar. Und das ist einzigartig und unterscheidet uns von anderen Wing Chun-Stilen.
Und dass wir auch ein eigenes, unser Graduierungssystem neu gestaltet haben. Wir verwenden eigentlich nicht das Traditionelle. Traditionell ist ja auch wieder so ein Begriff. Was ist traditionell, wenn es 45 Jahre alt ist, wie das Graduierungssystem der anderen? Weil es ja auch nicht sehr alt ist. So. Sondern wir haben es haben auf unseren Ding, wir haben das alles neu gedacht und aus einer Sache. Es hat sich entwickelt und nicht nur so, es hat sich daraus entfaltet. Ist mir wirklich ein besserer Ausdruck für mich. Vieles hat sich im Nachhinein daraus entfaltet, weil es schon drinnen war, obwohl es am Beginn gar nicht so offensichtlich war. Aber es war schon drinnen. Und während des ganzen Prozesses hat es sich so zu entfalten begonnen. Es ist dann so schön, wie eine Blume aus einem Guss eben. Ja. Und Wing Chun ist ja keine Technik für uns und ist es ja eigentlich auch nicht. Es ist ja, es ist der Hintergrund. Es sind diese Prinzipien, ich nenne sie Bewegungsprinzipien und die Wechselwirkungen. Und all das ist es ja. Es ist ja nicht, dass ich ein Doppelmesser in die Hand nehme. Das macht es ja nicht zum Wing Chun. Nein, sondern es ist, dass ich sich nach diesen Prinzipien und diesen Wechselwirkungen mit diesem menschlichen Körper verwende in der Funktion. Das ist das Wing Chun. Egal was ich mache, auch wenn ich ein Blatt hebe, mache ich Wing Chun. So, wenn ich in Wing Chun-Weise mit den Kräften umgehe. Wenn ich mit einem Menschen spreche, mache ich Wing Chun, weil ich in einer Wing Chun-Weise mit den Wechselwirkungen umgehe. Und das andere ist nur das Werkzeug, die Xin Dao, die Jam Kyu, all diese Movements, die Formen, die wir Movements nennen, das sind die Werkzeuge, mit denen ich erfahrbar mache, was ich als Wing Chun bezeichne. Mhm. Und damit an mir selber zu arbeiten.
Also könnte man sagen, also könnte man vielleicht sagen, wenn jemand jetzt überlegt, mit dem WTU Wing Chun anzufangen, dass es sozusagen ja, wie eine Blume oder vielleicht auch wie so ein Best Office, also dass wir nicht nur was für den Körper bekommen, sondern halt auch geistig, ja emotional. Also es macht ja mit allen Bereichen was. Oder würde ich einfach nur sagen, das ist jetzt wirklich jetzt im Unterricht nur für den Körper. Ich meine, es gibt ja auch noch Wing Chun University und so. Das macht ja auch noch viel mit den anderen Bereichen.
Ja, je nachdem, wie tief man sich drauf einlässt, hat's mit all diesen Bereichen zu tun. Es ist natürlich, wenn man körperlich beginnt, kommt man irgendwann an die Grenze und man kommt drauf, man muss in seinem Denken, in seinem mentalen Bereich etwas zu verändern beginnen, sonst kann man da nicht mehr weiterkommen. Und irgendwann kommt man drauf, man muss in seinem emotionalen Bereich etwas verändern, sonst kann man nicht weiterkommen. Und so, es geht alles ineinander über, je nach wie tief man reingeht, wie tief man sich drauf einlässt, wie stark man es für sich verwenden will.
Ja, wir haben ja die drei Zentren des Menschen. Das ist mal die Basis, um an sich zu arbeiten. Viele kommen auf uns zu, weil sie dann googeln oder ihnen eine Werbung angezeigt wird zum Thema Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, ich will sicherer werden, ich will mich verteidigen können. Das sind erstmal die Gründe, warum jemand kommt. Und das ist ja auch, ich sag mal, die Hauptarbeit, die wir zunächst mal leisten. Also halt am Bewegungszentrum das Körperliche erstmal ins Gleichgewicht zu bekommen. Und daran lernt man dann das quasi das gröbste Experimentierfeld, wenn man mit Kräften umgeht und mit den Wechselwirkungen. Und dann kann man auch lernen, das auf andere Bereiche zu übertragen, wenn man dann merkt, dass man konditioniert reagiert im Bewegen, dass man halt ja schnell reagiert und all diese Sachen, dann beginnt man auch vielleicht, wie man in den Emotionen oder in den Gedanken vielleicht konditioniert reagiert. Wenn man merkt, wie man manipuliert werden kann, dass man auf gewisse Sachen reinfällt auf der Straße, dann fällt einem das vielleicht auch in anderen Bereichen auf. So. Und dann gibt's die ein bisschen länger denn dabei sind, die merken dann, okay, wir haben auch eine University, also etwas fürs Denkzentrum, weil auch da muss man dann die Denkstrukturen sozusagen bearbeiten, braucht die richtige dementsprechende Nahrung. Ne, das sind ja alles irgendwie Samen, die wir setzen, ne? Bewegungserfahrungen, die wir sammeln, Samen, die wir setzen im Denkzentrum sozusagen, denn die gemeinschaftlichen Aktivitäten, der Umgang untereinander, ne? Man hat verschiedene Beziehungsebenen, was so ein bisschen auch aus dem Konfuzianismus kommt und so weiter, wie das aufgebaut ist. Also letztendlich sind wir ja Kung-Fu-Brüder und Schwestern und haben einen väterlichen Lehrer oder mütterlicher Lehrer und so weiter. Also da steckt ein bisschen mehr dahinter als ein Trainer im Fitnesscenter, wenn man möchte. Aber es sind auch Leute, die kommen ganz normal ins Training, gehen ganz normal nach Hause und nehmen ganz viel für ihr Leben mit. Und dann gibt's welche, die sagen, okay, ich nehme auch an den Festen teil, ich bin beim Sommercamp und wir gehen schön zusammen essen und unterhalten uns und lachen und sind in der University, da geht's so um philosophische Aspekte und um ja die Schulung des Denkens und zu lernen, wie man lernt sozusagen und nicht, dass man nur Informationen auswendig lernt, sondern dass man lernt, alles zu hinterfragen und kritisch zu denken.
Wir geben ja keine Antworten vor, sondern wir möchten eigene Antworten, die aus dem Menschen herauswachsen. Das ist ja Denken. Denken sollte ja nicht das Ergebnis des Denkens lernen, sondern wie schafft man selbst Ergebnisse? Wie? Das muss aus einem selbst kommen. Das verstehen wir drunter. Hm?
Ja. Habt ihr denn auch das Gefühl, dass ihr sozusagen die Früchte eurer Arbeit auch seht? Also in dem Sinne, ihr begleitet ja schon viele Jahre Menschen, Kinder, Erwachsene. Habt ihr Beispiele oder Eindrücke im täglichen Leben, wo ihr sagt, boah, ja, guck mal, da hat sich's wirklich gelohnt, da ist ein Kind aus sich rausgekommen, da ist ein Erwachsener aus seinem Loch gekommen. Habt ihr dann auch das Gefühl, dass ihr das auch täglich spürt, eigentlich an euch selber? Natürlich, klar, ihr seid natürlich selber für euch auch immer auch in einem Weiterbildungsprozess, aber ja.
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es manchmal bei Kindern, auch bei Erwachsenen nach kurzer Zeit. Also manche machen nach Monaten also richtig eine Entwicklung. Das Feedback bekommen wir auch. Also das Erwachsene, das sagen, ich fühle mich also schon nach einem Kurs oder auch nach ein paar Unterrichtseinheiten, ich fühle mich schon viel selbstbewusster. So, also das ist schon super nach ganz kurzer Zeit. Natürlich sollte man es längerfristig machen, aber viele holen sich da schon was raus. Bei Kindern merkt man es auch ganz schnell. Auch bei Leuten, die sehr lange dabei sind, die viele Jahre dabei sind. Und ja, man hört es am Feedback, man sieht es den Menschen an. Und bei manchen sieht man auch, dass sie richtig aufblühen, aus sich herauskommen. Und ja, also ein super Beispiel in live, in Person bist natürlich du, liebe Anja. Also du hast sie auch so super entwickelt und ich bin da richtig stolz drauf, wirklich, weil erstmal gibt es ja nicht so viele Frauen in den höheren Bereichen. Ja, ich weiß, es ist immer unangenehm, wenn man so Lob bekommt und so, aber das ist jetzt wirklich ehrlich gemeint und nicht irgendwie schleimerisch oder so, habe ich ja gar nicht nötig, wozu auch. Es ist wirklich ehrlich gemeint und auch Frauen, die dann in die Leaderschiene gehen, die dann wirklich das noch ernsthafter betreiben, die dann sagen, hey, ich will es auch anderen Menschen weitergeben, das ist schon was Besonderes und selten und die in allen Bereichen sind, die sich in die Waffentiefe reinarbeiten, im Guild-Bereich spezialisieren, die in der Lehrerschulung sind, im Youngbloods-Bereich, in der University, bist du irgendwo nicht dabei? Ne? Also das ist schon Seltenheit, dass jemand das so aus eigenem Antrieb so macht und also gerade als Frau und deswegen bist du da auch ein sehr gutes Beispiel, ja, viele andere auch. Mhm. Ne?
Natürlich besonders auch im Kinderbereich oder ja. So. Vor kurzem ist wieder eine Mutter in Hamburg, die gekommen ist, dass ihr Sohn, der immer gemobbt wird und das und das und er hat dann etwas gemacht, was wir ihm gezeigt haben und jetzt wird er nicht mehr gemobbt, so das Gegenteil, jetzt respektieren ihn alle und wenn man sowas dann hört, dann ist es natürlich richtig schön und sowas hören wir natürlich sehr, sehr oft. Mhm. Oder typische Opferkinder sich total wandeln und überhaupt nicht mehr diese Opferhaltung haben und sich im Leben alles verändert, auch in ihrem Empfinden verändert. Und dann kommt ein Mädchen, das ein Jahr vorher noch ein so typisches Opferkind war und sagt, so, jetzt helfe ich schon meinen Freundinnen und so. Und dann siehst du, da hat sich massiv was verändert in diesem Kind. Und das ist natürlich ganz schön besonders. Deshalb arbeiten wir auch ganz viel auch mit Kindern, weil Kinder sind halt die Erwachsenen von morgen. Was man in den Kinder, dem Kind, gibt, dass es ihm wachsen kann, wo er sich verändern kann, damit verändern wir die Zukunft. Weil das sind die Menschen, die morgen die Welt gestalten.
Wobei es oft manchmal an den Eltern noch hapert. Mhm. Das manchmal sieht, ne?
Und da lernen sogar die Eltern mit, weil sie beginnen sich mit Sachen zu beschäftigen, mit denen das Kind nach Hause kommt, im Kinderbereich Fragen stellt und plötzlich beginnen sie sich auch mit etwas zu beschäftigen, womit sie sich nicht vorher beschäftigt haben, nicht Gedanken gemacht haben. Ja? Mhm. Oder wenn ein Siebenjähriger plötzlich etwas erzählt und du denkst, boah, das, mhm.
Genau, wo wir ja gerade bei Frauen waren. Man sieht ja immer wieder, es fangen viele Frauen immer an, wenige bleiben dabei. Jetzt haben wir gerade wieder, also ich kann jetzt nur von Lübeck natürlich sprechen, weil ich in den anderen Städten nicht bin, mal wieder mehr Frauen auch, also was da. Aber langfristig habe ich immer das Gefühl, es ist schwieriger, sie zu halten. Wir haben auch schon mal darüber geredet, dass da so verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Habt ihr eine Idee oder habt ihr eine Vision, wie man es schaffen kann, sie langfristiger mit einzubinden, zu halten, weil es mich immer wundert, dieses, es ist so für mich konträr, es ist so Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, was wir Frauen ja ganz oft ja auch brauchen. Und sie kommen nicht. Mhm. Sie kommen einfach nicht oder sie gehen wieder schnell und auch wenn sie nach kurzer Zeit natürlich schon ein besseres Gefühl haben, habe ich immer das Gefühl, es reicht ja nicht. Sie haben ja gerade erst angefangen.
Ja, ja.
Oder ich verstehe das auch nur so.
Ich weiß, was du meinst. Also ich habe da mehrere Ideen im Kopf oder Sachen beobachtet. Erstmal bei Frauen ganz grundlegend, also man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, das ist mir möchte ich auch nicht, aber also bei Frauen generell ist schon mal ein ganz großer Unterschied zu Männern, dass sie schon allein von ihrer Biologie, von Zyklen abhängig ist und ganz anderen emotionalen Schwankungen unterworfen ist. Also Frauen sind in der Regel nicht so stabil wie Männer. Also Männern fällt es leichter, mit dem Willen etwas durchzuziehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Frauen jetzt keinen starken Willen haben und Frauen Sachen nicht lange durchziehen. Das habe ich jetzt damit nicht gesagt. Aber es ist ja eine Tatsache, dass die Biologie anders ist. So, also das spielt auf jeden Fall mit rein. Dann ist es so, dass also viele fühlen sich, also die suchen Selbstverteidigung. Also es sind unterschiedliche, wenn eine Frau sich anmeldet, sucht sie Sicherheit und Selbstverteidigung. Wenn ein Mann, Männer kommen meistens über Google und Männer melden sich direkt zum Probetraining an. Also wir haben das schon viel getestet. Also wenn ich Selbstverteidigungskurse bewerbe, Männer kaufen keinen Selbstverteidigungskurs. Männer melden sich nicht zum Selbstverteidigungskurs an. Frauen melden sich zu Selbstverteidigungskursen an. Wer meldet sich zum Probetraining an? Hauptsächlich Männer. Also das heißt, Männer suchen ein Hobby, Männer suchen aktiv, ich will was mit Kampfkunst machen, ich will mich verteidigen können, kämpfen können, aber die haben nicht so einen Kursgedanken, die suchen eher ein Hobby. Die haben schon eine ganz andere Herangehensweise. Frauen sagen, okay, ich fühle mich jetzt unsicher, da ist was gewesen, irgendwie mir ist was passiert oder ich fühle mich unsicher oder war irgendwie was in den Nachrichten wieder, eine Anzeige oder irgendwas, was da passiert ist. Ich will mich generell sicherer fühlen. Also Frauen haben eine andere Intention, warum sie beginnen. Und bei uns ist der Nachteil, dass sie sich nach sehr kurzer Zeit, dass sie richtig ein effektives Werkzeug in der Hand haben und sich nach sehr kurzer Zeit sehr viel selbstbewusster fühlen und ja auch wirklich dann was können, schon nach kurzer Zeit. Also wir halten ja nicht Leute lange hin und sagen, oh, die richtig effektiven Sachen, die kriegst du erst nach 10 Jahren, sondern das wird denen ja in den ersten Unterrichten beigebracht und dann haben sie eigentlich das, was sie wollten. Ne? Also Männer, wenn du halt von Anfang an auf der Suche bist nach einem Hobby, so, dann kommen natürlich auch noch gesellschaftliche Sachen hinzu. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau ein Kind bekommt, dann verändert sich ihr Leben einfach grundlegend. Ja, also beim Mann natürlich jetzt auch mittlerweile heutzutage, weil viele sich ja auch denn, aber trotzdem ist natürlich nicht nur der Körper, auch das Leben der Frau anders betroffen als das von einem Mann. Also ist ja nun mal einfach so. Also es sind alles so Faktoren, Frauen sind schneller beeinflussbar. Fängt sie an, wenn sie Single ist und auf einmal hat sie einen Freund, dann findet er es gar nicht mehr lustig, dass sie da mit 80% männlichen Trainingspartnern eng trainiert. Ja, oder sie hat denn da irgendwie, weiß ich nicht. Also Frauen sind einfach, also für die ist es wichtig, aber ich glaube, ein Kernpunkt ist, dass sie halt nach sehr kurzer Zeit schon das haben, was sie wollen oder was sie gesucht haben. Also bei uns so. Und ich glaube, ja, das sind so die Kernsachen. Gibt sicherlich viele andere Gründe, ist bei jedem auch irgendwie was anderes, aber es geht auch nicht, eine Sache wollte ich noch sagen, was mir gerade eingefallen ist. Vielleicht kommt das gleich noch.
Mhm. Natürlich ist auch ein sehr sozialisierender Faktor immer noch drinnen bei Frauen, also eine soziale Konditionierung, was man auch, nämlich die Einstellung, weil wenn man das von selbst verdrängt, dann redet man ja auch von Gewalt und da ist auch ein verkehrter Zugang plötzlich vorhanden, dass, oh Gott, wenn ich etwas tue, dann verletze ich womöglich jemanden und das ist ein ganz eigener Bezug bei Frauen. Das hat für mich eine mit der sozialisierten Frauenrolle natürlich auch zu tun, dass das sehr stark vorhanden ist. Obwohl sich vieles geändert hat, ist da noch immer irgendetwas ganz, ganz schief, wenn man so sagen möchte. Mhm. Weil das dauert natürlich lange, lange Zeit, bis sich da wirklich etwas ändert. Und das spüren wir in dem Bereich natürlich auch. Und das, was die Rose jetzt gesagt hat, natürlich das mit, da geht's für mich um Aufmerksamkeit und all diese Geschichten. Und auch das steht bei Frauen sehr stark in dem Bereich noch im Vordergrund. Ja? Mhm. Und wenn sich das Aufmerksamkeit wechselt, dann wechseln Frauen, also ich mache es irgendwie das Jahrzehnte und es fällt mir immer auf, es ändert sich der Freund und sie ändern alles für den Freund, was eigentlich nicht gesund ist. Und dann, wenn der dann weg ist, dann ist plötzlich wieder alles weg, was eigentlich sie ausgemacht hat. Das ist nicht gesund. Ein Mensch sollte seine eigenen Sachen behalten. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und da ist eben noch, sagen wir, viel, viel, viel Arbeit für Frauen zu leisten. Weil Männer tun das in der Regel nicht. die behalten ihr Hobby, auch wenn sie eine Beziehung wechseln. Und bei Frauen erlebt man sehr oft, sie wechseln alles für den Partner aus. Und dabei vergessen sie auf sich selber.
Ja, also Frauen müssen lernen, stärker an ihrem Willen zu arbeiten, dass sie auch nicht abhängig sind von emotionalen oder von hormonellen Schwankungen. Deswegen müssen Frauen noch umso mehr stärker an ihrem Willen arbeiten, um nicht Sklave ihrer biologischen Natur zu sein und diesen Schwankungen sich hinzugeben auch, ne, sich selber zum Opfer zu machen ihrer Natur, sondern das als Stärke zu verwenden. Deshalb,
wenn eine Frau das schafft, ist sie dem Mann massiv überlegen, gerade dadurch, weil sie etwas ganz anderes schaffen muss, was wir Männer uns gar nicht vorstellen können, weil wir kennen diese Schwankungen gar nicht. Denn eine Frau unterworfen alleine durch ihre Biologie, sie hat einen Monatszyklus, den haben wir nicht. Wir kennen das überhaupt nicht, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und damit ist ja auch ein geistiger, ein psychischer Vorgang verbunden, den wir nicht haben. Aus dem Grund scheinen wir in irgendeiner Form stabiler zu sein, was aber so nicht stimmt. Wir haben es leichter in der Form, sagen wir es mal so. Aber wenn eine Frau damit umgehen lernt und daran wächst, ist sie natürlich massiv, hat sie einen massiven Vorteil.
Ja, und dann kommt auch noch ein Faktor rein, auch was wieder mit Sozialisierung zu tun hat, dass man denkt, das ist nicht weiblich, ne? Also du findest natürlich schon mal grundlegend in der Yogaschule oder im Fitnessstudio, im Aerobic-Kurs, Bauch, Beine, Po, findest du natürlich irgendwie mehr Frauen als Männer. Da kannst du auch nicht sagen, oh, warum sind die nicht so viele Männer? Es wird ja Männern auch gut tun, beweglich zu sein. Aber es hat ja auch einfach mit der Sache an sich zu tun, dass mehr sich für Kampfkunst interessieren, mehr Männer. Mehr Frauen sich vielleicht für Yoga interessieren, wobei ja, ne, also es gibt ja auch Männer, die Yoga machen und Frauen, die Kampfkunst machen, aber da ist auch wieder so ein Klischee mit verbunden, dass man sagt, das ist nicht so weiblich dann oder eine Frau mit Waffen oder das sind alles so Rollenbilder und Klischees. Es gab immer Kriegerinnen, es gab immer Frauen, die in den Kampf gezogen sind, die sich verteidigen konnten, die auch, wenn sie zu Hause geblieben sind, dann haben die auch sich da und ihr Haus und Hof und alles verteidigt und gekämpft. Viele waren ausgebildet.
Es gibt Waffen, waren für Frauen zugeschnitten, um wenn sie körperlich ja ein bisschen schmächtiger waren, zum größten Teil, dann gibt es auch größere Frauen, aber zum Teil sind sie, damit man diesen Faktor ausgleicht. Und das nächste ist ja wieder wie bei der Körpersprache. Man sieht es ja schon oft, wenn man sagt, sich schulterbreit hinstellen, das wäre das unweiblich. Nein, das ist nicht unweiblich. Das ist nur im Bild so konditioniert, das wäre es unweiblich. Weil Frauen gern, wenn man sich so anschaut, sieht man auch schon bei Mädchen, wie sie dann dastehen. Und das ist einfach ein Opferbild, was ausgelöst wird. Und wenn man sagt, nein, stell dich lieber so hin, so, ja. Aber dem Empfinden nach ist ihrer Weiblichkeit das unweiblich. Da ist ein Klischee konditioniert auf eine verkehrte Art von Weiblichsein, was nichts mit Weiblichsein zu tun hat. Was einfach damit zu tun hat, dass das eine ganz schlechte Wirkung erzeugt, wenn man sich so präsentiert. Ist immer die Frage, was löse ich damit aus?
Auch bei mir innerlich, ne? Wie fühle ich mich denn, wenn ich mich immer klein mache? Wenn ich mich schmal hinstelle, wenn ich mich klein hinsetze, wenn ich die Schulter nach vorne roll, weil ich nicht zu mir und meinem Körper stehe, welche Auswirkungen hat das auf meine Psyche, auf meine Hormone, auf meine, auf alles, ja, was ich dann ausschütte? Also, wie wirke ich denn? Also, und wie stark kann ich mich fühlen, wenn ich mich so hinsetze? Ne? Das kommt irgendwie aus solchen Zeiten, wo die Frau unterlegen sein sollte oder unterwürfig sein sollte oder irgendwie, wo man sagt, ja, ne, setzt sich in so und so eine Weise hin. Ja, ist klar, dass man nicht mit gespreizten Beinen sitzt, wenn man einen Rock trägt oder so. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt.
Ja, aber eine präsente, selbstbewusste Körperhaltung hat ja nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Nee. So, das ist reine soziale Konditionierung. Und da ist noch massiv Arbeit zu leisten. Ja? Weil das siehst du ja bereits beim kleinen Mädchen wieder. Das ist...
Oder wenn Frauen irgendwie sich wehren, dann ist das eine Zicke. Ja. Oder wenn Frauen gegen angehen, weibliches immer nachgeben. Nein, Yin und Yang. Also man sollte schon beide Kräfte in sich, man sollte zu beiden in der Lage sein. Sonst bist du ja nicht nachgiebig und höflich und freundlich, sonst bist du ein wehrloses, hilfloses Opfer.
Ja.
Du musst ja beide Seiten in dir entwickeln. Genauso wie ein Mann auch nachgiebig sein muss. Ein Mann ist ja nicht nur, sollte ja nicht nur als Egomane und Narzisst durch die Welt gehen und mit Ellenbogen und so weiter, sondern und nur seinen Willen durchdrücken. Also auch ein Mann sollte auch lernen, nachgiebig zu sein. Also es ist halt ein harmonisches Fließen der Energien.
In allen Menschen ist ja beides. Und es existieren unterschiedlichste Zugänge zu diesen beiden. Und wo ist der eigene Zugang? Wo muss man beginnen, das ins Gleichgewicht zu bringen? Aber vorhanden ist in jedem Menschen natürlich beides. Beide Kräfte sind in ihm und er muss sie in sich ausharmonisieren aufgrund seiner verschiedenen Gegebenheiten.
Also Willen entwickeln. Ist das Wichtigste.
Das Wichtigste, Willen. Klares
und
Denken.
Nicht von Lust und Laune.
Klares Denken und Willen zu entwickeln.
Viel Arbeit wohl. Ja, dann komme ich ja schon zu meiner letzten Frage. Wenn ihr jetzt sozusagen euren Hörern, die jetzt noch oder Hörerinnen, die noch nicht beim Wing Chun sind, noch einen Impuls oder einen Gedanken mitgeben könntet, warum lohnt es sich, WTO Wing Chun auszuprobieren? Was wäre das?
Man lernt ganz viel über sich selbst. Also in jedem Unterricht. Ne? Also
du gehst in jeden Unterricht eigentlich, muss man so sagen, du gehst mit dem Aha-Erlebnis raus und das ist es gerade. Du kannst, und es kann Unterricht passieren, du gehst als veränderter Mensch raus, weil dir plötzlich etwas klar wird. Was immer da war, du hast es aber nicht gesehen. Aber es werden viele, viele Samen gesetzt im Leben und in unserem Unterricht auch. Und die Übungen und die eigenen Erlebnisse ist wie Wasser und Sonnenlicht, was das zum Austreiben beginnt. Und plötzlich kommt es über die Oberfläche. Und schließlich und endlich, für mich ist auch, was wir machen, ist wie irgendwie Allgemeinbildung. Das ist so vieles, was man lernt über Körpersprache, über dieses, über jenes. Das sollte jedem Menschen bewusst sein. Denn wenn es ihm nicht bewusst ist, wirken du das trotzdem. Aber er weiß es nicht, dass es da ist. Und das hat mit Reifung zu tun. Aus dem ist ja auch für Kinder so wichtig, wie ich schon gesagt habe. Und schließlich und endlich tun wir alle 24 Stunden am Tag etwas. Und eigentlich sind das 24 Stunden am Tag, die wir etwas lernen könnten. Lernen heißt für mich, dass ich etwas neu mache. Ein Mensch macht eigentlich nie etwas zweimal dasselbe. Nein, außer er wiederholt es, weil er so tief schläft. Nein, es ist immer neu. Und wenn ich das Gleiche mache, mache ich es im neuen Moment. Und aus dem Grund kann es wieder neu sein. Und den Leben mit Erlebnissen zu füllen, die uns wachsen lassen, Das ist für mich, weshalb wir da sind und was wir benutzen sollten. Und schon aus dem Grund sollte man so etwas wie Wettbewerbung schon machen.
Und ganz wichtig, unabhängig vom Alter, ne? Ich habe gerade am Samstag hat mich wieder eine gefragt, so eine 50-Jährige, vital und sportlich und alles aus. Oh, bin ich schon zu alt? Kann ich mit sowas noch anfangen und so? Ich sag, also ich habe auch welche, die mit 60, ne, weißt du, Anja, ne, mit 60, 65, die anfangen, ältere auch. Also jeder entwickelt sich weiter ausgehend von der Situation, wo er sich gerade befindet. Es ist ein individueller Weg. Es ist nicht irgendwie eine Schablone, sondern es ist zwar ein strukturierter Weg. Aber jeder Mensch trainiert nach seinen Möglichkeiten und lernt nach seinen Möglichkeiten in seinem Tempo. Deswegen braucht da keiner irgendwelche Hemmnisse haben und sagen, oh Gott, ich bin aber übergewichtig. Das kommt auch häufig. Ja, ich muss erstmal fit werden, ich muss erstmal Sport machen, dass ich zu. Nein, wir machen keinen Sport, du brauchst keine hohen Kicks, du brauchst nicht irgendwie sportlich vorher sein. Komm, wie du bist, und du wirst jedes Mal besser.
Das macht ihr schon. Ja, ein schöner Abschlussgedanke.
Ja.
Vielen Dank, dass ich heute euch ein paar Fragen stellen durfte und hoffe, dass sich viele jetzt von den Zuhörern zum Probetraining anmelden.
Ja, und wenn du manchmal nicht weißt, wie du das erklären sollst, einfach die Folge weiterschicken.
Ja, okay.
Jetzt hast du die Arbeit gespart.
Ja. Sehr gut. Genau.
Das ist einmal aufgenommen und
genau,
dann.
Ja.
Da, hier hörst du an. Keine Lust, immer das Gleiche zu sagen. Ja, vielen Dank für deine Ideen und deine Fragen.
Vielen Dank, ja.
Und
gerne.
Wenn du Fragen hast, immer her damit. Wir freuen uns immer darüber.
Mach ich.
Dann vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.